Die Beziehungen der Leute untereinander interessieren mich. Mich interessiert, warum begeben sie sich in Situationen, die ihnen nicht gut tun? Warum erkennen sie nicht das Glück, was vielleicht vor ihnen liegt? Und in der Literatur kannst du die Frage stellen, warum?
Im Harper's Bazaar Magazin begleiten wir die spannendsten Menschen der Welt. Und im Harper's Bazaar Portkalender begleiten sie uns. Vor wenigen Tagen erst ist der zweite Roman des Autors und Verlegers Jakob Augstein erschienen. Er heißt Die Farbe des Feuers, spielt in dem französischen Landhaus einer vornehmen industriellen Familie und handelt von deren erfüllten Erwartungen, unerfüllten Lieben, dunklen Geheimnissen und blühenden Gärten. Kurz ein ideales Buch, um in den Osterferien vom Süden zu träumen. Warum er selber mittlerweile lieber Geschichten über die Liebe in Südfrankreich als über die Politik in Berlin schreibt und was ihn in diesem Monat beschäftigt, erzählt uns Jakob Augstein in der Märzfolge des Podkalenders. Herzlich willkommen.
Hallo Rebecca.
Jakob, du bist ein Mensch, der sehr breit aufgestellt ist. Du bist Journalist, Verleger einer Wochenzeitung, du hostest einen Podcast, moderierst ein monatliches Talkshow-Format namens Freitagssalon, aber obwohl es so unendlich viel zu besprechen gäbe, heute wollen wir vor allem mit dir über deine Rolle als Autor sprechen. Morgen erscheint dein neuer Roman, dein zweiter, um genau zu sein. Er heißt Die Farbe des Feuers. Erzählst du uns ein wenig darüber?
Das mache ich gerne, ja. Die Farbe des Feuers ist die Geschichte einer Liebe zwischen zwei Frauen, die füreinander bestimmt sind, aber sich nicht finden. Und es ist deshalb ein bisschen eine traurige Geschichte. Also das ist sozusagen die große Rahmenhandlung dieses Buches.
Ja.
Und wir stehen als Leserinnen daneben und gucken denen zu und fassen uns an den Kopf und sagen, Mensch, das wäre doch toll, ihr beiden, ihr seid doch offenbar füreinander bestimmt. Warum macht ihr das denn nicht? Und die eine wird schon gerne, aber die andere nicht, weil sie dann doch lieber heiratet und Kinder bekommt, vielleicht aus Angst, wer weiß. Das ist sozusagen der eine Strang der Handlung. Der andere ist, dass die Kirche von Notre Dame brennt in Paris.
Was sie ja tat vor ein paar Jahren.
Was sie tat, diese Geschichte spielt im April 2019. Sie spielt auch in Frankreich, während die Kirche brennt. Und auf eine etwas verwickelte und vielleicht auch unwahrscheinliche, aber in der Literatur doch durchaus erlaubte Art und Weise ist das Schicksal dieser beiden Frauen mit dem Brand dieser Kirche verknüpft.
Die Farbe des Feuers ist ein Familien- und Gesellschaftsroman. Warum hast du gerade dieses Genre gewählt? Was interessiert dich daran?
Ich war ja lange Zeit Journalist. Das
bist du aber auch eigentlich immer noch, oder?
Nee, so empfinde ich mich aber nicht mehr. Ich würde jetzt sagen, ich bin irgendwas anderes als ein Journalist, der hin und wieder auch journalistisch arbeitet. Und im Journalismus habe ich mich früher mit einem bestimmten Aspekt der Wirklichkeit beschäftigt oder mit bestimmten Formen der Wirklichkeit. Aber andere Formen der Wirklichkeit sind im Journalismus weitgehend verschlossen. Zum Beispiel das Seelenleben von Menschen, zum Beispiel die Frage nach den Beziehungen der Menschen, in Wahrheit auch die Frage nach den Motiven der Menschen. Und das ist etwas, was mich jetzt mehr interessiert als früher und womit ich mich beschäftige. Und ich glaube, dass die Literatur der richtige Weg ist, um das zu tun. Also es ist ein sehr selbstsüchtiges Motiv.
Jetzt hast du erklärt, warum du Literatur schreibst. Aber warum ausgerechnet interessiert dich eben dieses Familien und Gesellschaft?
Die Beziehungen der Leute untereinander interessieren mich. Mich interessiert, warum machen diese Menschen das? Warum begeben sie sich in Situationen, die ihnen nicht gut tun? Warum erkennen sie nicht das Glück, was vielleicht vor ihnen liegt? Und ich will jetzt auch nicht zu pathetisch sein, aber in Wahrheit ist das natürlich so, wie wir alle immer zu sind oder wir kennen alle immer irgendwelche Leute, die Sachen machen, die wir nicht verstehen. Und in der Literatur kannst du die Frage stellen, warum ist das so? Und außerdem kann man etwas anderes machen, was mir großen Spaß macht, nämlich einfach Geschichten erzählen. Ich finde, das Erzählen von Geschichten und das Spinnen von Geschichtsgarn eine wunderschöne, sehr beglückende Beschäftigung. Daran siehst du allerdings auch schon an all diesen Sachen, die ich eben gesagt habe, dass das ist jetzt nicht so der politisch engagierte Literat, mit dem du hier redest. So, ich glaube, diese Form von vordergründigem politischem Engagement in der Literatur interessiert mich überhaupt nicht. Ich glaube, dass jede Form von Literatur politisch ist. Natürlich sind das alles auch politische Beobachtungen, wenn man so will. Das ist alles auch eine politische Satire, wenn man so will, dieses Buch. Weil es sind ja wohlhabende Leute, es sind auch adlige Leute. Es geht um den Katholizismus, es geht um den Islam in Frankreich, das Verhältnis auch der Deutschen zum Islam, zu ihren eigenen migrantischen Einwanderern und so. Aber das ist alles eher im Hintergrund. In Wahrheit geht es um die Liebe.
Mhm. Und du hast es schon gesagt, der Roman spielt zum großen Teil in der Provence, also vor wahnsinnig schöner Kulisse, aber eben auch in Paris. Was verbindest du spontan mit diesen beiden Orten?
Also streng genommen spielt der Roman nicht in der Provence, sondern in dem angrenzenden Gebiet, im Hérault, so heißt das Departement, westlich von Montpellier. Da ist soweit ich weiß nicht mehr die Provence, aber es ist immerhin das Einzugsgebiet des Mistral, der spielt ja eine große Rolle, der Wind, der da die Rhone-Ebene hinunterfährt. Frankreich, naja gut, ich habe eine große Frankreich-Sehnsucht immer gehabt in mir. Ich hatte Glück, als junger Mensch in Paris studieren zu können und jetzt bin ich einfach sehr viel da und finde Frankreich deshalb so spannend als Deutscher, aus deutscher Sicht, weil die Franzosen uns so nah sind und gleichzeitig so fern. Es ist also eine Kultur, zu der wir in gewisser Weise, also wenn man einmal die Hürde der Sprache überwunden hat, das ist eine hohe Hürde,
ja,
einen schnellen Zugang findet, weil sie der unseren doch nicht so fremd ist. Aber sie ist eben doch dann so fremd, dass man von diesem anderen kulturellen Punkt aus einen neuen Blick auf uns hat. Also ich finde, dass man sich selber in diesem französischen Spiegel erkennen kann.
Hm. Musst du dich denn als der du bist oder gewesen bist, zurückhalten, dort nicht gesellschaftspolitisch zu schreiben? Oder ist das eigentlich einmal entschieden ganz leicht?
Ja, wie gesagt, also es ist ein Roman, der sich an Stellen auch sehr satirisch beschäftigt mit damit, wie wohlhabende Leute sich verhalten gegenüber ihrem Personal, wie aristokratische Leute in Deutschland den Katholizismus hochhalten, den Papst verehren. Das sind alles Sachen, die da vorkommen. Die Beziehungen sozusagen auch dieser Leute untereinander. Welche Rolle spielt das Geld? Dann ist der Bräutigam dieser Frau, die unbedingt heiraten will, ist ja ein Künstler. Das heißt, es spielt auch das Verhältnis dieses Geldes zur Kunst eine Rolle. Das ist alles im Prinzip, wenn man so will, sind das auch gesellschaftspolitische Beobachtungen, die sind aber mehr so Beifang, wie wir an der Küste sagen.
Ja, und ist es eine Welt und Gesellschaft, ein Milieu, sagt man ja auch, das dir liegt oder das du ein bisschen lächerlich findest oder ein bisschen so schief gewickelt?
Lächerlich nicht, weil ich würde nie mich lustig machen so über Leute, über die ich schreibe, weil das haut dann nicht so gut hin. Man beschäftigt sich dafür zu lange mit denen.
Und es ist ein ziemlich dickes Buch, sollten wir vielleicht noch sagen. Das wäre ziemlich lange lächerlich gemacht.
Ja, also ich finde, das ist irgendwie unanständig. Das gehört sich dann irgendwie nicht, weil dann soll man sich mit den Leuten nicht so lange beschäftigen, wenn man sich nur über sie lustig machen will. Aber fremd ist vielleicht eher das Wort. Das ist natürlich alles mir sehr fremd. Insofern macht es Spaß, sich einzufühlen und einzutauchen. Ich kenne es ein bisschen, weil ich es ein bisschen beobachtet habe im Laufe meines Lebens an verschiedenen Stellen, in verschiedenen Konstellationen und Situationen, aber als, ich möchte sagen, Durchreisender.
Hm. Neben vielen ganz feinen zwischenmenschlichen Beobachtungen und Begegnungen lesen wir in diesem Buch einiges über die besondere Vegetation Südfrankreichs, wie zum Beispiel die unterschiedlichen Orangensorten. Und da auch ein Gärtner eine zentrale Rolle spielt, du selber auch schon mal ein ganz wunderbares Gartenbuch namens Die Tage des Gärtners geschrieben hast, ein Sachbuch, könnte man da folgern, dass das Pflanzen und Gärtnern damals wie jetzt, wie heute, eine deiner Lieblingsbeschäftigungen ist, neben dem Schreiben?
Klar, das ist richtig. Aber die Natur hat ja eine Funktion in diesem Buch über mein Hobby sozusagen hinaus. Sie ist eine Gegenwelt, eine Ordnungswelt, eine Rückzugswelt für die Leute, die nicht klarkommen mit Verlusten, mit Ängsten, mit keine Ahnung. Und in dem Buch wird auch die Geschichte eben zweier Männer erzählt. Das ist der Vater dieser Braut, der ist alt, in den 80ern, dieser alte Industrielle, der da eben in der Nähe von Montpellier dieses Landgut gekauft hat und entwickelt und Bäume pflanzt und so, und eben seinem muslimischen Gärtner. Und die beiden führen Gespräche über Bäume und über Orangen und auch über den Islam. Und zwischen den beiden herrscht eigentlich so ein Einverständnis und so eine Ruhe und so ein Frieden, wie sie ihn sonst beides in ihrem Leben wahrscheinlich gar nicht so oft finden und haben. Das heißt also, die Natur ist hier auch so eine Art Friedensstifter für die Menschen, die in der Lage sind, ihre Botschaft zu verstehen, wenn man das so möchte.
Mhm. Welches ist denn der schönste Garten, den du kennst, in dem du je warst?
Das ist so nicht zu sagen. Ich fand ich finde Villandry in Frankreich, das Schloss an der Loire, unfassbar irre. Kann ich allen Leuten nur empfehlen, googeln, Bilder angucken, hinfahren. Es ist kaum zu glauben, vor allen Dingen zu den verschiedenen Jahreszeiten. Aber es ist natürlich ein französischer Garten, ein Carré, ein riesiges, voller lauter kleiner Beete, die wiederum lauter Carrés sind. Also es ist wirklich sehr, sehr französische Vorstellung der Welt, quadratisch praktisch gut. Dagegen stehen natürlich ganz andere Parklandschaften, so wie Wörlitz oder wie auch in Hamburg der Jenischpark, wo ich herkomme, englische Parklandschaften mit großen solitären Eichen und Rasenhängen, je nachdem. Also die Idee zu sagen, das Schönste, das ist gar nicht so mein Ding.
Kennst du denn sowas wie Gartenneid? Also beneidest du jemanden um seine, ich weiß nicht, schönen Narzissen oder seine perfekt gediehenen Hecken oder stehst du da drüber?
Nein, ich beneide Leute, wenn bei ihnen Pflanzen wachsen, die bei mir nicht wachsen.
Ja.
Das ja, also das kenne ich sehr gut,
ja.
Weil man dann denkt, scheiße, was haben die, was ich nicht habe, warum klappt das bei denen und bei mir nicht? Also das nervt irre, weil ich bin zum Beispiel ein großer Freund von Rhododendren und in meinem Grundstück hier in Berlin, wo ich lebe, wachsen die einfach auf Teufel komm raus nicht. Es hat wirklich
auf Teufel komm raus nicht. Ja.
Nein, die wachsen nicht. Und ich habe jetzt alles versucht und ich habe es jetzt einfach aufgegeben und kapituliert und habe die alle rausgenommen und pflanze jetzt auch nicht mehr.
Das ist schwer für einen Hamburger, oder?
Ja, ja. Vollkommen richtig. Danke, dass du es sagst, weil es ist wirklich schwer. Und ich weiß aber, dass es ein paar Grundstücke in Berlin gibt, wo die fantastisch funktionieren. Und das wäre so eine Situation, wo ich vielleicht nicht von Neid sprechen würde, aber von teilnehmender Bewunderung. Neid ist die schlimmste Eigenschaft, die es gibt, Rebecca.
Ja, aber sie passiert einem, oder?
Ja.
Wenn man ehrlich ist.
Aber wer ist schon ehrlich?
Ja, die zweitschlimmste Eigenschaft der Welt, Unehrlichkeit.
Ja.
Wir treffen uns ja hier im Podkalender im Monat März. Deshalb möchte ich dich fragen, lieber Jakob, was bringt dein März ansonsten? Was planst du für die kommenden Tage und Wochen? Zum Beispiel ist natürlich, wie ich sah, in den kommenden Tagen die Premiere deines Buches. Das wirst du vorstellen. Ja.
Am 19. März machen wir das im Literaturhaus in der Fasanenstraße. Darauf freue ich mich schon. Ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt.
Ja, genau. Das glaube ich. Hast du denn andere Bücher oder Filme oder Serien, die du uns in diesen Tagen und Wochen sehr gerne ans Herz legen möchtest?
Naja, also ich werde mir sicherlich Dune angucken. Ich habe den ersten Teil gesehen, den fand ich schrecklich. Aber,
was?
Aber ich muss den zweiten Teil sehen. Ja, ein pathetischer Fascho-Wahnsinn, das ist echt unglaublich.
Komm, ja?
Ich finde den Regisseur großartig, aber der Film ist wirklich echt fast nicht auszuhalten. Aber ich habe so eine Art Pflichtbewusstsein. Wenn ich den ersten Teil gesehen habe, muss ich mir den zweiten angucken.
Ja, bin ich sehr gespannt, wie du den dann findest, ja, wenn du den ersten.
Wo wir gerade über Fernsehen reden, ich kann allen Leuten nur empfehlen, guckt euch Shogun an. Gerade neu angelaufen. Ich glaube, weiß jetzt gar nicht genau, wo, bei Disney oder Netflix. War eine super Serie, ganz, ganz toll.
Gab es die nicht schon mal in den 80ern?
Ja, aber es ist die Neuauflage. Wirklich, Rebecca, es ist fantastisch.
Okay.
Und natürlich kommt jetzt ja von Daniel Kehlmann Kafka. Er hat ja eine sechsteilige, glaube ich, so eine Kafka-Serie geschrieben, zum Kafka-Jahr, was wir jetzt ja haben.
Ja.
Die durfte ich mir auch schon angucken und die ist sehr, sehr komisch und sehr berührend.
Ah ja, wer macht da Regie?
Das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, weil mir war Kehlmann als Drehbuchautor wichtig und das hat auch sehr, sehr gut hingehauen. Man liest sozusagen, hört seine Handschrift und es ist komisch und wirr und bizarr und toll.
Toll. Wie ich weiterhin sah, wirst du am 25. März im Freitagssalon mit dem Politikwissenschaftler Carlo Marsala über Krieg und Frieden wahrscheinlich in der Ukraine und sicherlich auch in Gaza diskutieren. Also
Ja.
Ja, so eine Gegenveranstaltung zur schönen Südfrankreich-Welt.
Das ist mein Rest, das ist sozusagen meine restjournalistische Identität, dass ich 8-mal im Jahr im Literaturhaus übrigens auch diese Veranstaltung mache. Und Masala ist, glaube ich, ein sehr, sehr kluger Kopf, ja, der, was den Ukraine-Krieg angeht, ganz, ganz anderer Meinung ist als ich. Aber das ist für solche Gespräche ja immer eine gute Ausgangsbasis.
Und wird live auf
Radio 1 gesendet.
Genau, für die, die keine Karten mehr kriegen. Dann haben wir diesen März natürlich Ostern. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber traditionell ist am Karfreitag Anbaden im Strandbad Wannsee. Wie erscheint dir das als Ausflugsziel? Programmpunkt.
Ist toll, klingt sehr, sehr verlockend. Aber ich habe leider Ostern schon was anderes vor, in einer ganz anderen Gegend der Welt. Wenn da Anbaden wäre, wäre ich, glaube ich, eher dabei. Ich sage nur Stichwort Mittelmeer.
Okay. In der Deutschen Oper hier in Berlin ist im März der Ringzyklus zu hören. Also Rheingold, ja. Walküre, Götterdämmerung. Ist da was für dich dabei?
Ja, der Ring, großartig. Ich habe mir ja den Parsival angehört mit Günter Greußböck, fantastischer Sänger, ist auch gerade ein toller Dokumentarfilm über ihn gedreht worden von der Münchner Regisseurin Astrid Pscherr. Kann ich auch allen nur empfehlen, wenn euch der unterkommt, das anzugucken. Sehr, sehr beeindruckender Mann. Sieht irre gut aus. Das ist immer auch nicht so ganz unwichtig. Singt fantastisch und ist unfassbar sympathisch. Mhm. Und wenn man diesen Film gesehen hat und dann praktisch die Möglichkeit hat, sich die Oper anzugucken, das war ein doppelt und dreifach Gewinn. Tolles Erlebnis.
Sehr gut. Dann auch wieder Gegenprogramm, läuft im Kino der neue Teil von Ghostbusters an, Frozen Empire. Wirst du dir den ansehen?
Ich glaube, es ist vollkommen in Ordnung, wenn dieser Teil ohne mich nicht nur anläuft, sondern dann auch weiter und durchläuft.
Kein Ghostbusters-Fan?
Nein. Ja. Sigourney Weaver und Bill Murray waren sehr, sehr lustig, ja, und es war auch echt super, aber es ist auch lange her und es ist, reicht auch. Alles gut.
Vielleicht noch als letztes, Jakob. Was genau ist denn die Farbe des Feuers eigentlich?
Siehst du, Rebecca, und das ist es eben. Feuer hat ja gar keine Farbe, weil je nach Temperatur ist sie halt ganz, ganz unterschiedlich. Mhm. Darüber können wir jetzt mal nachdenken.
Dein Buch jedenfalls ist wunderhübsch rosa mit zwei sehr, sehr hübschen Orangen und Orangenblüten drauf zu sehen. Wir wünschen dir, Jakob, ganz viel, also einen furiosen Buchstart und allen Hörerinnen und Hörern einen fantastischen Start in den Frühling. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke, Rebecca. Bis bald. Tschüss.
Das war die Märzfolge des Harper's Bazaar Podkalenders. Wir danken fürs Zuhören und hören uns wieder im April auf harpersbazaar.de und überall, wo es Podcasts gibt.